Ja, guten Morgen. Es gab jetzt schon einiges, was in eine Richtung zeigt. Wir beten einen unendlich großen Gott an. Einen, der König ist, der eine Majestät ist, der alle Macht hat, der Anfang und das Ende ist und auch alles dazwischen und der weiß, wo es alles drauf hinausläuft. Danke, Elisabeth, für dein Gebet. Es hat mir so aus dem Herzen gesprochen. Es gibt so viel, sich zu freuen an ihm, wenn man ihn anschaut, wenn man sich ihn vor Augen hält. Mein Thema ist heute die Beschneidung des Herzens. Denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, ups. ja, aber das passt sehr gut dazu. Es gibt ja Zeiten im Leben, da machen wir uns Gedanken darüber, was uns bedeutungsvoll macht. Ja, weil jeder hat das legitime Bedürfnis, irgendeine Bedeutung im Leben zu haben. Danke. Das ist nichts Falsches. Ich glaube, dass diese Sehnsucht Gott in uns hineingelegt hat, weil er hat uns Bedeutung zugesprochen. Wir wünschen uns in solchen Zeiten dann, wenn uns das so bewusst ist, dass unser Leben Gewicht hat und einen Unterschied macht. Und wir haben auch die große Sehnsucht, dass unsere Kämpfe am Ende belohnt werden. Wir würden auch gerne mehr sehen von dem, was uns Jesus verspricht und was wir in seinem Wort immer wieder auch gesagt bekommen an guten Verheißungen. Wir wollen mehr. Und mich hat sehr bewegt diese Botschaft kürzlich über die Zwischenzeit, in der wir sind. Wir sind so, ja, der Albert Frey singt es, zwischen Himmel und Erde. Mit dem Herzen schon im Himmel, aber mit den Füßen noch voll auf der Erde. Und eigentlich die ganzen Glaubenshelden aus Hebräer 11, weiß nicht, wer es nicht kennt, aber die meisten kennen ja dieses Kapitel, wo sie aufgezählt werden, die geglaubt haben, obwohl sie nichts gesehen haben. Die haben das vor uns schon erlebt. Und die, die da stehen, die sind tatsächlich schon gestorben, entschlafen. Sie haben die Erfüllung ihrer Sehnsucht noch nicht zu Lebzeiten auf der Erde gesehen. Aber sie haben geglaubt und festgehalten und deshalb sind sie unsere Vorbilder. Und ich würde gerne an das anknüpfen, was Caro auch kürzlich gepredigt hat über das Bleiben in ihm. So wie wir als, wird das Bild benutzt, der Rebe, die Rebe, die am Weinstock, das ist Jesus, bleiben. Die Reben, die nur dann Frucht bringen können, wenn sie in dieser wirklich engen Verbindung sind. Wenn mein Saft, meine Kraft, wenn es aus dieser Wurzel kommt. Und ich habe irgendwie so, ich empfinde, dass das Reden des Heiligen Geistes ist in dieser Zeit jetzt, dass er uns gerade anfeuert und ermutigt, dass er uns tröstet und bittet, weiterzumachen, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn Dinge auf sich warten lassen, die wir uns doch so sehr wünschen. Und ich mache mir auch gleichzeitig immer noch weiter Gedanken über die verschiedenen Phasen unseres Lebens. Wir haben uns auf der Gemeindefreizeit auch damit befasst. Unsere Jugend, in der wir so voller Energie und Mut sind, und über das Älterwerden, wo man dann realisiert, dass es doch alles nicht so einfach ist, wie man dachte am Anfang. Und unsere Kräfte nicht so unerschöpflich sind, wie wir sie am Anfang empfunden haben, am Anfang unserer Nachfolge mit Jesus, zu Jesus hinterher. Und ja, es tröstet auf jeden Fall zu wissen, dass unsere Heimat im Himmel ist. Aber es ist auch völlig legitim und auch in uns hineingelegt, dass wir in dieser Zwischenzeit uns nach Erfolg und Ernte sehnen und nach mehr Nähe Gottes. Wir haben uns kürzlich darüber unterhalten, Ilja und ich. Was kann ich tun, um in die Nähe Gottes zu kommen oder in der Nähe Gottes mehr zu sein? Christus ist in mir, ich muss es glauben. Aber wie erfasst mich das noch mehr? Es liegt eine immense Gefahr da drin, wenn man im Fleisch, das heißt mit menschlicher Stärke und Intelligenz und Können und Kraft nachhelfen will. Ich will näher zu Gott. Und dann bemüht man sich, setzt sein Können ein, seine Fähigkeiten und findet sich plötzlich in so einer Autonomie wieder, voller Elan, die Ärmel hochgekrempelt und findet sich doch im Alleingang wieder und eilt Jesus voraus, anstatt in ihm zu bleiben. Und schneller als vermutet, landet man auf der Nase. Ich behaupte, und das Wort Gottes gibt mir recht, dass Bedeutung nicht durch Aktivismus oder jugendliche Frische in mein Leben kommt, auch nicht durch Cleverness, durch gute Beziehungen, durch meine Gesundheit, sondern, und das wurde heute auch schon gesagt, durch Hingabe. Hingabe in Liebe an unseren Herrn Jesus und durch Treue und Beständigkeit. Durch Bleiben eben. Und das ist irgendwie gar nicht so spektakulär oder sieht gar nicht immer so spektakulär aus. Es ist manchmal was sehr Verborgenes. Dieses Durchhalten, dranbleiben, festhalten. Manchmal sogar unsichtbar für andere. Manchmal ist es mir auch selber nicht ganz bewusst, aber da gibt es diesen Vers im Psalm 91, weil er sich an mich klammert, will ich ihn erretten. Lass uns doch an Gott klammern, einfach festhalten. Mit allem, wie wir dem Ausdruck verleihen können. Ich glaube auch, dass es sogar Mut erfordert, als Rebe an diesem Weinstock zu bleiben, selbst wenn dann das Messer kommt und der Weingärtner seine Arbeit tut. Auf das Gleichnis möchte ich dann doch noch mal näher eingehen. Also wir sind ja hier in der Weingegend und ihr habt eine Vorstellung davon, wie das funktioniert mit dem Wein. Interessant ist, dass jeden Frühling treibt der Weinstock neu, ziemlich kraftvoll seine Triebe aus. Und dazu muss man wissen, Wein wächst ja besonders in warmen Gegenden. Und da ist es auch am Berg und da ist es oft sehr trocken. Und habt ihr schon mal einen Weinberg gesehen, der besprenkelt wurde, bewässert? Ich habe sowas noch nicht gesehen. Die haben offensichtlich tiefe Wurzeln. Die Wurzeln gehen sehr tief. Und deshalb ist er irgendwie hitzeresistent. Es gibt Länder, wo Wein wächst, da denkt man nicht, dass das klappt. Und doch kommt da guter Wein her. Aber ich will mal auf diese vielen neuen Triebe eingehen. Da kommt erstmal viel Laub und weite Ausläufer, wenn man es wachsen lässt. Auch wenn es heiß und trocken ist. Und lässt man das alles dran am Weinstock, dann zieht es viel Kraft in endlose Ranken, die sich also fast schon wie Efeu, wenn möglich sogar in Bäume hochranken würden, aber nicht unbedingt nennenswerte Trauben bringen. Und da, wo kein Baum ist, da kriechen diese Ranken tatsächlich am Boden durchs Gras. Ich habe das erlebt in einem Garten, den wir mal hatten. Die Ranken, also dieser Wein gehörte uns nicht, wir haben das nur gepachtet. Und da kümmerte sich eigentlich der Verpächter drum. Aber der hat es auch mal ein Jahr lang belassen. Und diese Ranken waren unglaublich. Die gingen 3, 4, 5 Meter hoch in den daneben stehenden Baum, aber da hingen keine Trauben dran. Und sie lagen überall im Gras. Und wenn Elia dann mähen wollte, dann waren da Weinranken. Und natürlich auch keine Trauben. Und es ist wichtig, dass, wenn wir solche Ranken sind, solche Weinreben, dass wir es zulassen, dass der Weingärtner kommt und radikal schneidet. Da heißt es im Johannes 15, Vers 2, das fiel mir dann irgendwie mal so richtig auf, was da steht, da heißt es, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück. So wird sie gereinigt, damit sie noch mehr Frucht bringt. Und das sieht zunächst ziemlich radikal aus. Ich habe das jetzt auch wieder beobachtet im Frühjahr, wir gehen da öfter in den Reben spazieren oder fahren spazieren mit dem Rad. Und am Anfang kommt da ganz viel Grün, wie so eine Hecke, über diesem Weinstock. Und wenn dann der erste Schnitt geschehen ist, dann sieht es wieder ziemlich winterlich und kahl aus. Und irgendwie bleibt der Weinbauer da auch dran. Und nur eine oder höchstens zwei Ranken dürfen stehen bleiben. Bin ich da richtig? Ist es so? Eine oder zwei Ranken bleiben stehen. Und das sieht am Anfang wirklich sehr wenig aus. Und ich glaube, wir Menschen, wir sind so, wir brauchen das. Wir brauchen es, dass Gott uns so beschneidet. Ich finde es auch interessant, dass Paulus die Beschneidung so als Thema nimmt. Da heißt es in Philipper 3, Vers 3, denn wir sind die wirklich Beschnittenen, wir, die Gott in seinem Geist anbeten. Wir verlassen uns nicht auf menschliche Kraft, sondern rühmen uns, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Das ist genau dieses Bild. Wir rühmen uns, mit ihm verbunden zu sein. Das ist unsere Kraft. Und in Römer 2, Vers 29, da heißt es, sondern ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande, sondern durch Gottes Geist. So einer bekommt das Lob. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Aber es ist ja tatsächlich so, dieser Weinstock wird jedes Jahr neu beschnitten. Das ist nicht ein einmaliges Geschehen und dann wächst er auf jeden Fall schön und gut und bringt Frucht, sondern jedes Jahr, jedes Frühjahr neu treibt er aus und muss beschnitten werden. Und er kommt dadurch in seine Bestform. Dann hängt was dran, was man brauchen kann für guten Wein. Also es ist ein immerwährender Prozess und damit darf man auch nicht aufhören, wenn man über lange Zeit hinweg guten Wein ernten möchte. Auch wir sind deshalb als Reben immer wieder neu in Gottes Bearbeitung. Und er ist weise und er ist sorgfältig. der sieht auch auf uns mit anderen Augen als wir selbst. Wenn es nach uns ginge, dann würden wir ja in drängender Weise in alle Richtungen uns ausbreiten. Endlose Ranken. Wir würden uns verausgaben. Und das alles, weil wir gerne mehr Bedeutung, mehr Beachtung haben wollen. Aber es geschieht eben durch Reduzieren. Dieses Bild ist sehr tief und ich glaube, wir müssen uns das bewusst machen. Wir müssen reduziert werden und immer wieder reduziert werden. Johannes sagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Es gibt noch ein anderes Gleichnis, das steht jetzt so nicht direkt in der Bibel, nur eher indirekt. Unser geistliches Leben entsteht bei der Wiedergeburt und dem Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und der ist dann wie ein Feuer, das in uns brennt. Also selbst in der Apostelgeschichte war es ja tatsächlich so, dass sie Flammen auf den Einzelnen sahen. Also das ist schon auch ein Bild, was Gott gibt. Aber ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe gesehen, es gibt verschiedene Formen von Feuer. Am Anfang, wenn man Feuer anzündet, dann ist es sehr hell, sehr lodernd. Man gibt da viel so schnell brennendes Gestrüpp rein, damit es auch richtig Flammen gibt. Und es gibt dann Funkenflug und es gibt Rauchentwicklung erstmal. Und es dauert eine gewisse Weile, bis dieses Feuer gemäßigt ist, man muss da dranbleiben, man muss dabei bleiben. Wenn man nicht da dranbleibt, dann geht es auch genauso schnell wieder aus, wie es aufgelodert ist, so wie ein Strohfeuer eben. Aber wenn man nicht aufpasst, dann breitet sich's unkontrolliert aus und frisst um sich in einer unguten Weise. Was wir uns wünschen, ist, dass eine Glut entsteht, die die ganze Nacht hält. Die durchhält bis zum Morgen. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild für uns. Gott möchte in uns dieses Feuer entfachen, was durchhält bis zu dem Morgen, wenn der Morgenstern aufgeht in unseren Herzen, wenn er wiederkommt. Und diese Glut, die hat eine besondere Eigenschaft. Sie ist kontinuierlich, sie wärmt. Sie zerstört nicht, sondern wir können uns wirklich darauf verlassen. Sie hat Nahrung bekommen, woran sie lange glüht. Nicht nur so Gestrüpp, sondern auch dicke Stücke Holz. Und es ist, finde ich, ein schönes geistliches Bild. Wir brauchen das. Wenn in uns dieses beständige, verlässliche Feuer brennen soll. Auch das Feuer der Jugend ist gut. Man sieht es weithin. Aber es ist erst der Anfang. Und es ist eigentlich, spricht es uns auch an, dass wir überlegen, wo stehe ich? Stehe ich gerade am Anfang mit viel Energie, Ungeduld und Erwartung? Oder bin ich schon weiter auf dem Weg? Habe ich schon so manchen Schnitt ertragen? Und vielleicht auch kämpfe ich auch gegen Enttäuschung an oder Müdigkeit? Oder Angst vor Bedeutungslosigkeit? Oder ich bin irgendwo dazwischen? Und glüh vor mich hin. Aber für uns alle gilt, Gott ist der Vollbringer seiner guten Pläne. Er kommt zum Ziel, trotz unserer Schwächen. In Sacharja 4, Vers 6 steht dieser ganz berühmte Vers, nicht durch Macht, nicht durch Kraft soll es geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und dann kommt auch Kraft, die Kraft aus der Höhe. Aber das ist anders. Gott kommt anders, als der Mensch erwartet. Und auch für uns, die wir Jesus schon als unseren Retter erkannt haben und viel von ihm wissen und viel vom Wort Gottes wissen, auch für uns kommt er immer wieder überraschend anders. Als Jesaja über den Messias weissagte, da hat er das schon gesehen, dass das Bundesvolk Israel, dass sie Schwierigkeiten haben werden, ihn zu erkennen. Aber ich denke, wir dürfen uns das auch anhören und sagen, ja, wir Menschen schlechthin, nicht nur Israel, haben Schwierigkeiten, Jesus als die Majestät zu erkennen, wenn er als Mensch kommt. Da heißt es in Jesaja 53, 2 und 3, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. In einer anderen Stelle heißt, in einer anderen Übersetzung heißt es, für nichts geachtet. Und im Johannesevangelium sagt Johannes, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Weil Jesus unansehnlich kam, in menschlicher Schwachheit. Und ich habe mir so überlegt, wie ging denn das? Er kam zwar als Mensch, aber war doch immer noch Gott. Aber es ist tatsächlich so, der konnte müde werden. Er hatte Hunger und Durst. Wir lesen das, das ist in den Evangelien dokumentiert. Er war nicht immun gegen Schmerzen. Und er hatte die ganze Bandbreite von Empfindungen, wie zum Beispiel Trauer, Wut, Erschütterung, Mitleid. Also wir müssen uns das wirklich vorstellen. Gott, der souveräne Gott, diese Majestät, die wir heute Morgen angebetet haben, uns vor Augen gemalt haben, wie groß er ist. Und es ist gut, dass wir das tun. Er kam aber in unsere Begrenztheit und Schwachheit rein. Hat sich mit uns identifiziert und hat seine Ewigkeit, seine Allmacht und diese unerschöpfliche Kraft verlassen. Und um zu leiden wie wir, um zu sterben wie wir. Nur ohne Sünde. Und es war nicht nur der Tod am Kreuz, den er schmerzvoll durchlitt, sondern es waren diese ganzen 33 Jahre, die er hier war. Eigentlich hätte es den Menschen doch irgendwie auffallen müssen, dass da einer in dieser totalen Schwachheit ist, aber nicht sündigt. Also ich meine, das muss ja wirklich auffallen, weil wir sündigen alle und es ist schon normal. Aber Jesus nicht. Und doch fand er so viel Unverständnis und Blindheit in seinem Volk. Und das hat ihn auch extrem geschmerzt. Ich denke, auch wir stehen schon immer wieder in der Gefahr, ihn nicht zu erkennen, wenn er kommt, wenn er durch den Heiligen Geist unter uns wirkt. Wir erwarten vielleicht, wir haben so eine bestimmte Vorstellung. Wir suchen uns manchmal, picken wir uns die Rosinen aus der Apostelgeschichte raus und sagen, boah, diese Wunder, ich will sie sehen, ja. Gott kann das doch tun. Aber wir vergessen, Paulus, der Jesus nachgefolgt ist, beschreibt das Leben mit ihm auch noch von der anderen Seite. Er kommt erstmal zu dieser Einsicht in 1. Korinther 1, 26 bis 29. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Törichte. War ich töricht, als er mich auserwählt hat? Ich glaube schon. Damit hat er die Weisen zu Schanden gemacht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt, das Verachtete hat Gott auserwählt. Das, was nicht ist, nichts ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Damit, und jetzt kommt der Zweck des Ganzen, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Ihm gehört aller Ruhm, ihm gehört alle Ehre. Die Frage ist jetzt, sind wir demütig genug, Gott zu erkennen, so wie er zu uns kommt? Sehen wir ihn so, wie er ist? Oder haben wir so unsere Vorstellung, wie es sein müsste? Wenn wir ihn anbeten und wissen, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde, ich werde enttäuscht, wenn ich denke, das muss ich sofort hier und jetzt in außergewöhnlich spektakulären Manifestationen zeigen. Da gibt es noch was Kleingedrucktes. Zum Beispiel, wenn Paulus von seinen beschwerlichen Missionsreisen erzählt und durchklingen lässt, dass das alles andere als einfach war. In 2. Korinther 11, 26 und folgende, da heißt es, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Und außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Und in 2. Korinther 12, Vers 9 sagt er, denn er hat zu mir gesagt, Gott hat zu Paulus gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Natürlich tut Gott spektakuläre Wunder. Ich glaube, jeder könnte hier schon irgendwas erzählen, wo er übernatürliches Eingreifen erlebt hat, wo er gesehen hat, das war nicht menschlich, das war einfach toll und wir hätten gerne jeden Tag solche Wunder. Und doch kam Jesus wirklich sehr gering, extrem demütig zu uns und hat alle Weisheit der Menschen beschämt und ja, beschämt. Daraus darf ich erkennen, Gott braucht nicht meine Fitness, er braucht nicht meine Klugheit, meine smarten Ideen, er braucht meine Schönheit nicht und auch nicht meinen Reichtum. Gott kann souverän handeln, er braucht das alles nicht, was ich ihm opfern und geben und hingeben könnte. Was Gott sucht, ist einen zerbrochenen Geist oder ein zerbrochenes Herz, einen demütigen Geist. Also er braucht die Menschen, die von sich nicht viel halten. Und sein Erkennungszeichen ist Liebe und nicht das, was wir cool finden. Das ist irgendwo, da stoßen wir immer wieder dran als Menschen, auch als Christen. Weil wir einfach hier noch sind mit unseren Füßen auf der Erde. Und ich denke, es ist ein schmaler Grat, auf dem wir an ihm bleiben. Einerseits nichts von sich selbst zu halten und andererseits alles von ihm zu erwarten. Einerseits Zerbrochenheit und andererseits die Kühnheit des Glaubens. Also das ist ein schmaler Weg, auf den man erstens mal finden muss erst und dann aber auch zweitens drauf bleiben sollte. Weil es ist natürlich so, wir haben einen Widersacher und der möchte, dass wir da irgendwo auf einer Seite runterfallen. Wenn das zerbrochene Herz uns in die Verzagtheit treibt, wenn wir die Hoffnung aufgeben. Oder wenn die Kühnheit des Glaubens mich hochmütig macht, stolz, weil ich einfach durch meine Kühnheit ungewöhnliche Dinge mit Gott erlebe und erwarte, dass andere doch jetzt bitte auch mal glauben sollen. Und ich überhebe mich. Wie bleiben wir in der gesunden Balance? Indem weder die Demut noch die Kühnheit unser Ziel ist, sondern unser Fokus auf Jesus gerichtet ist und unser Herz an ihm hängt. Wir haben das vorhin schon gehört, Psalm 91, weil er an mir hängt. Ich darf mir die Begeisterung an meinem Gott erhalten, ihn anschauen, immer wieder Zeit damit verbringen, ihn zu sehen, wie er wirklich ist, sprachlos zu sein über diese unfassbare Liebe. Ich will mir diese Begeisterung erhalten, ich will das festhalten, ich möchte sehen, wie er ist, wurde heute auch schon gebetet, wie er ist. Alles andere ist sein Problem. Er reinigt mich, er beschneidet mich. Das mache ich nicht selber. Ich musste immer an diesen Nick Vujicic denken, dieser Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde und der schon als, glaube ich, 10-Jähriger nicht mehr leben wollte, weil er fühlte sich nutzlos, er fühlte sich ja nicht normal, hässlich. Er sah keinen Sinn in seinem Leben. Er konnte nicht die einfachsten Dinge alleine machen. Und er zerbrach an seinem Limit. Und ich glaube, hier sitzen einige, die auch schon an ihrem Limit zerbrochen sind. Sicher, das ist ein ganz spektakuläres Limit, wenn man keine Arme und Beine hat. Wenn man nur aus Rumpf und Kopf besteht, das ist schon krass. Jesus ist ihm aber begegnet, zuallererst durch seine Eltern, die haben an ihn geglaubt, die haben ihn nicht fallen lassen, die haben ihn nicht sich selbst überlassen oder gesagt, so ist es jetzt halt, ja, sondern sie haben ihm eine gute Ausbildung ermöglicht, sie haben ihm Sport ermöglicht, der wurde sehr sportlich. Heute ist er, man glaubt es kaum, er ist verheiratet, er hat gesunde Kinder, er hat eine wunderbare Frau und er ist ein weltweit gefragter Redner, der überall Zeugnis gibt von dieser unauslöschbaren Hoffnung. Und sein Leben hat ganz offensichtlich Bedeutung und Gewicht. Er macht einen großen Unterschied mit dieser Haltung, die er hat. Er ist ein Ermutiger. Einer, der Gott alle Ehre gibt. Der ist ein wandelndes Wunder. Aber hat ihm Gott denn jetzt Arme und Beine wachsen lassen? Es blieb bei dieser Schwachheit. Nein, er blieb so. Und das ist das Besondere daran. Gott ist dadurch nicht eingeschränkt. Er berührt Herzen durch uns, egal wie schwach wir sind, egal wie beschnitten wir sind. Ich möchte mir das vor Augen halten. Ich möchte das einfach festhalten, dass Gott durch viel oder wenig helfen kann. Dass er ein Gott ist ohne Limits. Also es gibt ja diesen Spruch auch von dem Nick Vujicic oder diesen Film über ihn, der heißt Leben ohne Limit. Und er ist also von einem Leben ohne Sinn zu einem Leben ohne Limit gekommen. Und weil wir einen Gott ohne Limit haben und an ihm hängen und diese Rebe sind, die nicht loslässt, auch wenn sie beschnitten wird, wir bleiben dran, dann werden wir auch Frucht bringen. Und wir bringen schon Frucht, aber die sieht manchmal nicht so aus, wie wir es erwartet haben. Vieles wird, glaube ich, erst offenbar, wenn wir mit ihm zusammen sind. Wenn diese Zeit hier beendet ist, dann sehen wir das. Vieles sehen wir noch nicht, weil wir auch auf Sichtbare irgendwie fokussiert sind. Vater, ich danke dir so, dass du für uns Glauben hast. Danke, dass du für uns eine ganz tolle Sicht hast, dass du für uns göttliche Pläne hast. Und auch wenn wir die nicht sehen, wir halten fest an dir. Wir klammern uns an dich, lieber Vater, in Jesus Namen. Jesus, du bist der uns ermöglicht hat, in dieser Einheit zu sein. Und wenn das auch gar nicht irgendwie auffällt im ersten Moment, aber wir halten fest, wir bleiben dran, weil du gebrauchst uns und du verherrlichst dich in deiner Gemeinde, bei jedem Einzelnen und bei uns als Familien und aber auch als Gemeinde. Und dafür danke ich dir. Danke für deine wunderbare Liebe. Amen.